So, lass uns ein paar Sachen schauen. Gott heilt durch Gebet und Glauben. Wir sehen das oft in der Bibel, dass der Apostel Paulus lehrt, zu beten, in Fürbitte. Er lehrt zum Beispiel, auch die Bibel lehrt uns auch, zur Schuld zu bekennen. Und es wird uns vergeben und wenn wir schwach sind, werden wir gesund werden. Glauben und beten. Jesus hat oft das gefragt, glaubst du, nach deinem Glauben soll dir geschehen. Was aber keine, wenn man das falsch versteht, kann man richtig im Thema Heilung richtig lastig im Leben gehen. Nämlich, es gibt diese Aussage, ja, du hast nicht genug geglaubt. Dein Glaube ist nicht stark. Das ist Quatsch. Glaub so an Scheiß nicht. Das hat Jesus nie über Heilung und über Krankheit gesagt. Okay? So, bleib cool. Wir lesen in Jakobusbrief von Handauflegung und Ölsalben. Dass wenn jemand schwach unter euch, der rufe die Ältesten, die sollen beten, Hand auflegen mit Ölsalben. Das heißt sogar, wenn derjenige Schuld getan hat, dann wird vergeben beten und wenn er schwach ist, wird er sich wohl befinden. Nur ganz kurz nebenbei für diejenigen, diese Handlung vom Ölsalben. Was bedeutet denn Ölsalben? Warum mit Ölsalben? Hat Öl als Substanz eine besondere Kraft? Definitiv nicht. Aber die, also ich komme aus einem aus einer Gegend, in der sehr viele Olivenbäume wachsen. Nein, die heißen Olivenbäume und keine Ölbäume. Bitte, Olivenbäume heißen die und nicht Ölbäume. Da wachsen sehr viele Olivenbäume und da gibt es sehr viel Oliven und Olivenöl und Olivenprodukte. Und deswegen weiß ich, dass Öl an sich, Olivenöl besonders, ist sehr lecker. Je nachdem, ist ein altes, ist ein neues. Es gibt auch viele verschiedene, vom Grünen, von Schwarzen und so weiter. Und das Öl in sich, so lecker der schmeckt, der hat keine Sonderkraft. Es sei denn, du trinkst so ein Espresso-Menge am Morgen, am leeren Magen, dann fließt in dir wie Öl. Es ist richtig gut, dass das tut einfach den Körper richtig, richtig, richtig gut. Sehr gesund, kann ich nur empfehlen. Okay, so Öl hat keine Sonderkraft, als Substanz hat keine Kraft. Aber die Handlung mit Öl, die Symbolik, die Gott mit Öl gegeben hat, die Salbung mit Öl, im Alten Testament waren Propheten, Könige mit Öl gesalbt. Ein Horn voll mit Öl wird auf sie gekippt, wenn sie sozusagen zum König oder zum Prophet eingesetzt bzw. eingeweiht werden. Und da kam die ganze Gegenwart Gottes auf den. So Salbung bedeutet Autorisierung und Vollmacht. Und deswegen, wenn wir salben, ist es eine symbolische Handlung für, hey, ich bringe Gottes Macht über dein Leben. Deswegen mit Öl salben. Dann haben wir die Fürbitte. Wir haben in der Vergangenheit für kranke Geschwister gebetet und wir treten für sie vor den Gnadenthron Gottes an und beten. Dann außergewöhnliche Handlungen sehen wir auch in der Bibel. So zum Beispiel, dass der Schatten von Paulus auf Menschen fiel, dass Menschen seine Schweißtücher genommen haben, sie auf Kranke gelegt haben und die wurden gesund. Später werden wir noch ein skurriler Wunder sehen. Gott tut Wunder durch handelnde Christen. Durch wem sonst? Gott tut Wunder durch handelnde Christen. Und das meine ich so, wie ich es sage. Also, Gott macht Wunder durch dich persönlich. Ja, ganz, ganz persönlich. Warum? Gott liebt einfach Heilung. Gott liebt es, durch Menschen zu handeln. Er hat für bezahlt, dass Menschen gesund werden. Die Heilungswunder sind für uns eine Erbe und gleichzeitig ein Auftrag. Stell dir vor, ein ganz reicher Papa stirbt, du erbst das Ganze und in diese Erbe ist Heilungskraft mit dabei. Ja, wir haben Heilung als Erbe, wir haben Heilung auch als Auftrag. Absolut, und zwar für die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Lass uns das zusammenschauen. Ich möchte gerne zu meiner Predigt kommen. Ich gebe euch nur eine Einleitung ins Thema, okay? So, Erbe, Markus 16, 17 und 18. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Kann jemand sagen hier, ich glaube? Sehr schön. Diese Zeichen und Wunder werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Ist das Heilung? Natürlich. Sie werden in neuen Sprachen reden. Okay, lass uns streiten. Nein. Werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das ist die Erbe an den Gläubigen. Diese Zeichen und Wunder folgen die Glauben, die an Namen Jesu glauben. Warum? Der Name Jesu ist Kraft. Der Name Jesu ist Rettung. Dieser Name Jesu auf Hebräisch Yeshua heißt ganz einfach Retter. Ganz einfach Retter, Erlöser. Sein Name ist Programm. Diese Zeichen und Wunder folgen denen, die glauben. Also wenn du weißt in dir als Kind Gottes, dass du den Namen Jesu in dir trägst, dann trägst du eigentlich eine rettende, erlösende, freimachende, wiederherstellende Namen. Halleluja. Wow. Das ist Jesus in uns. Und stell dir vor, das ist kein Märchen, das ist Realität, die wir einfach irgendwann mal in unser Leben kapieren müssen. Besser, bevor Jesus wiederkommt, das könnte Leben von Menschen retten. Und das meine ich ernst. Das ist unsere Erbe. Lass uns den Auftrag schauen. Unser Auftrag, Matthäus 10, 7 und 8. Wenn ihr aber hingeht, predigt und spricht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke. Pass auf dieses Wort, heilt Kranke. Weckt Tote auf. Reinigt Aussätzige. Treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gibt. Wenn ich etwas verstanden habe in der deutschen Sprache, ist diese Imperative, Imperativbefehlsform. Das war so eine leichte Sache im Grammatik, die man gleich kapieren kann. War nicht so kompliziert. Wenn ihr hingeht, predigt und spricht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Freunde, unsere Predigt ist Gottes Reich auf Erde. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so in meinem Alltag. Und ich brauche nicht noch einmal zu vergleichen. Sagt mir, Freunde, wie viel kranke und schwache und verletzte und keine Ahnung was demolierte Menschen im Himmel gibt. Gar keiner. Wo Gottes Herrschaft ist, da ist Gesundheit. Wo Gottes Herrschaft ist, da ist innere Ruhe, innere Frieden. Wo Gottes Herrschaft ist, da ist einfach sein Frieden etabliert, Geist, Leib und Seele. So, wenn ihr geht, predigt, das Reich ist nahe gekommen. Wenn Gott kommt, ist das Spiel des Teufels zu Ende. Halleluja. Ich bereite mich innerlich auf nächste Woche. Ich habe einen Predigtdienst außerhalb. Und es kam in meinem Sinn ein Satz. Ich dachte, ich spare es für nächste Woche, aber ich kann es euch nicht vorenthalten. Tut mir leid, das ist so heftig. Pass auf. Das steht auch nicht in meiner Präsentation. Ich mache es einfach. Pass auf. Wenn der Teufel in dein Leben mit Krankheit, Schuld, was auch immer, übertreibt, also er führt dich hinein, dann möchte ich dich jetzt herausfordern, ruf mal deine Schuld hoch auf deinen Bildschirm oder deine Krankheit, dein Situation, was auch immer. Guck dem in den Augen an und sag ihm: Teufel, wenn du übertreibst, rufe ich Jesus an. Und wenn er nur den Namen Jesu hört, er zittert, er bebt, er flieht. Sag ihm in den Augen: Wenn du übertreibst, rufe ich Jesus, so geh lieber vorher, bevor ich ihm rufe. Verschwinde. Jesus ist schon unterwegs. Halleluja. So, lass ihm keinen Raum, gib ihm keinen Platz zum Handeln. So, das ist unsere Erbe und das ist unser Auftrag. Wie schon gesagt, diese Erbe und Auftrag sind uns in der Kirche leider entgangen. Wenn Kirche Gottes Gedanke ist, und die steht hier, ist Kirche heute leider irgendwo hier gelandet. Wenn man denkt, Kirche soll Menschen heilen, soll Menschen wiederherstellen, soll Leben geben, wo stehen wir heute? Wo steht die Kirche weltweit heute? Das ist besorgniserregend, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist nicht das Ende. Warum? Wir wollen, dass Gottes Kraft soll in diesem Auftrag und Erbe durch uns Christen wieder sichtbar werden. Halleluja. Und ich sage noch einmal, das kann nur passieren, wenn wir Christen anfangen zu handeln, wenn wir Christen anfangen, Initiative zu ergreifen, wenn wir Christen anfangen, Gottes Wort zu glauben und Gott Gott sein zu lassen, wie er ist, wo er ist, in seiner Kraft, und wir handeln nur in seinen Namen. Alles, was wir machen, ist, wir beten in seinen Namen. Und deswegen glaube ich, dass Gott dabei ist, eine mega gute Bewegung in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserer Gemeinden, in der Volksmission und darüber hinaus richtig eine gute, ganz, ganz gute Bewegung zu tun. Und ich freue mich sehr. Und heute bist du dran. Heute ist dein Tag, Gott zu erleben. Heute ist dein Tag, diese Erbe und diesen Auftrag zu empfangen. Heute ist dein Tag, Gott persönlich zu begegnen, live und in Farbe. Heute ist dein Tag, dass Gott was Schönes in dein Leben tut. Bist du bereit? Sehr schön. Ich habe vorher erwähnt, dass Wunder auch mit außergewöhnlichen Handlungen passieren können. Und ich möchte euch gerne ein Wunder präsentieren, der nicht richtig funktioniert hat. Wusst ihr, dass Jesus hat ein Wunder gemacht, der nicht richtig so aufgegangen ist? Er hat so einen Plan und sein Plan war ziemlich lustig. Nämlich Jesus spuckt ein Wunder. Jesus spuckt ein Wunder. Was ist schöner, als wenn Jesus ein Wunder spuckt? Ja, ich meine das so, wie ich das sage. Ich möchte gerne kurz mit euch eine Bibelstelle lesen und dann drüber kurz reden. Markus 8, 22 bis 25. Und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen, pass auf, gespien und ihm die Hände auflegt hatte, fragte er ihn: Siehst du etwas? Und der Blinde, und er blickte auf und sagte: Ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehend. Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Mama mia. Stell dir vor, Jesus kommt in Bethsaida und sein Ruf war schon bekannt, der Mann kann heilen, die Leute haben ihn schon erfahren. Die kommen und bringen ein Blinder zu Jesus, der geheilt werden soll. Und was macht Jesus? Jesus sagt: Lass uns spazieren gehen. Stell dir vor, ich denke, das Schlimmste für einen blinden Menschen ist, wenn du ihm sagst: Komm, lass uns mal spazieren gehen. Meistens, okay, heutzutage rede ich nicht von unserer Zeit, wo alles so modern mit digitalen Stücke, die piepsen und brieren und keine Ahnung was, wenn irgendwas passiert. Nein, ich rede von einer Zeit, wo sowas nicht gab, wo man getragen wurde als Blinder, wo man geführt wurde als Blinder und so. Und ich denke sogar, dass er so wie programmiert, navigiert gewesen war. Wahrscheinlich wusste er hier: Gehe ich von meinem Haus raus, dann muss ich 50 Schritte, genau hat er gezählt, in die Richtung, dann mache ich, wenn ich 50 erreicht habe, muss ich links drehen, da 15 Schritte, dann nochmal links drehen oder rechts drehen, dann nochmal 10 Schritte und da ist mein Platz, wo ich sitze zum Betteln, sozusagen. Das ist wie programmiert. Und ich denke, es gibt nichts Schlimmeres für einen richtig blinden Menschen, als wenn du ihm sagst: Komm, lass uns mal spazieren gehen. Wieso? Lass uns spazieren gehen. Lass uns mal eine Runde drehen. Die bringen einen Blinden zu Jesus und er geht mit ihm einfach spazieren. Lass mich das deutlicher machen. Jesus bringt diesen Mann aus seiner gewöhnlichen und sicheren Umgebung heraus. Das bist du gewöhnt. Das sind die Leute, die du immer hörst. Stell dir vor, dieser Mann war gewöhnt, der sitzt vielleicht irgendwo an einer Ecke in Bethsaida zum Betteln und er wusste, wenn ich die ersten 50 Cent erreicht habe, dann kommt diese Karre vorbei mit Taubenkäfige drauf und die werden verkauft. Und wenn ich die 1,50 Euro erreicht habe, dann kommt die nächste Karre mit Hasenkäfige drauf und Küken. Und wenn ich das und jenes gemacht habe, kommt die Karre mit Wassermelonen und mit Obst und Gemüse drauf. Gemüse, Gurken, Tomaten, keine Ahnung was. Die rufen, um zu verstehen. Der war so programmiert. Das war seine Umgebung. Wahrscheinlich als Blinder kannte er jeden Geräusch gleich definieren. Weil die Blinden, habe ich gehört, die haben riesengutes Gehör und die können viel über das Gehör definieren. Er hat seine gewöhnliche Umgebung. Er hat seine gewöhnlichen Geräusche, die er kennt. Er hatte ganz bestimmte Abläufe in seinem Kopf. Und Jesus sagt: Komm, ich hol dich raus aus deiner gewöhnlichen und sicheren Umgebung. Ich hole dich raus von da, wo du weißt, dass alles prima ist. Ich hole dich dort raus, wo du glaubst, du wärst in Ordnung, weil ich habe was anderes mit dir vor. Ich hole dich heraus. Und meine Frage an dich heute Morgen: In welchem Horizont befindest du dich? Was sind deine Komfort- und Sicherheitszonen, die du dir vielleicht gebaut hast, besonders was Thema Heilung angeht? Hast du dir so einen gewöhnlichen Horizont gebaut, eine gewöhnliche, komfortable Welt vorgestellt, bei der du dich befindest? Dann ist heute dein Tag, wo Jesus sagt, komm, ich will mit dir spazieren gehen. Komm, ich will dich herausholen von da, wo du steckst, zu dem, da, wo du nie gewesen warst. Ich werde dir eine neue Umgebung und neue Horizont zeigen. Ich werde dich neu führen und leiten, dass du dorthin gehst, wo du noch nie gewesen warst. Komm, ich nehme... Oh, Rababashanda. Huff. Heftig. Komm, ich will dich an der Hand nehmen. Bleib nicht sitzen, wo du bist. In welchem Horizont befindest du dich? Hoppala. An was hast du dich gewöhnt? Willst du gerne diese laufenden Karren an dir vorbei hören, die du gewöhnt hast? Ach ja, wenn der jetzt kommt, der Händler, der legt mir immer so und so viel Geld in der Hand. Wenn ich mich mit den Leuten befinde, dann passiert dies und jenes und so weiter und so fort. An was hast du dich gewöhnt? Hast du dich gewöhnt, dass das deine Situation und vorbei ist? Und das stellt diese dritte Frage, womit hast du dich zufrieden gegeben? Und das ist das Gefährlichste, was einen Menschen tun kann, sich zu versöhnen mit einer Schwierigkeit, sich zu versöhnen mit einer Krankheit, sich zu versöhnen mit einer Niederlage und mit einer Miselage, sich zu versöhnen mit einer schwierigen Situation und nicht nur versöhnen, sogar identifizieren. Die Menschen, die ständig dir sagen, hey, das ist mein Krebs, das ist mein Blutdruck, das ist mein Diabetes, das ist mein, keine Ahnung, was auch immer für Krankheiten im ist und sonst was, das ist meins, deins, behalt's. Willst du es gerne behalten? Nein, willst du nicht. Also ist es nicht deins. Pfleg es, bitteschön, nicht. Identifiziere dich nicht. Gib nicht auf. Mach es wie Hannah. Ich habe Hannah vor kurzem erwähnt, wie sie richtig vor Gott kam in Shiloh. Und wie sie gebeten hat, Herr, ich will ein Kind haben. Und sie hat bitterlich geheult und eigentlich menschlich gesehen eine Sache, die Unmöglichkeit. Eine Frau, die etwas älter geworden ist, die sowieso unfruchtbar war, die sowieso eigentlich mit dem Thema Kinderkriegen abgeschlossen haben sollte. Geht vor Gott und heult bitterlich und betet so bitterlich so, dass der Priester denkt, die Frau wäre betrunken, Freunde, wäre betrunken, wie konnte dieses Gebet ausgesehen haben, die so ein Wunder gelassen hat, die so ein Wunder ermöglicht hat, die so ein Wunder geschehen lassen kann. Das ist eine gewaltige Gebet. Das ist eine Sache, die über mein Verstand, ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal ein Betrunkener im Geist gesehen. Ich sag dir, ich bin sehr fromm aufgewachsen. Tanzen war für uns Christen kein Thema. Ein Christ tanzt nicht mit der Begründung, du bewegst nicht das Stimmbild des Heiligen Geistes für die Musik der Welt. Das war so der Ansatz. Und klar, wir tanzen nicht, mein Vater als Pastor tanzen, das war ein Höllenurteil, nie im Leben, weißt du das? Und wir waren als Kinder mit meinen Eltern in Konferenzen als Baptisten in die Pfingstgemeinde in Ramallah, wo heute Palästinenser ist und nicht betretbar ist für uns. Und da war eine große Pfingstgemeinde, bei denen wir waren. Hey, das war mega cool. Und nach dieser ganze Erweckungsabende, die wir erlebt haben, gingen wir zurück. Da hat ein Pastor ein riesen Kinderheim gehabt und dort haben wir übernachtet, weil die Jugendlichen sozusagen zu Hause in den Ferien waren. Und dort haben wir übernachtet. Und dieses Haus hat einen riesen so Empfangsbereich, so wie ein Lounge, so wie unser Foyer draußen, etwas größer. Und die Pastoren und alle Gläubigen, die in diesem Konferenz und in diesem Haus wohnten, kamen dorthin. Und erstmal gab die nannten das so eine geistliche Party. Und da waren keine Instrumente, da war kein DJ, da war kein Lautsprecher, da war keine Mikrofone, da war richtig altmodisch, oldschool, Holy Spirit und voll Power. Der Heilige Geist war da und das war voller Kraft. Und ich sag dir, sie haben alle a cappella gesungen, aber sowas von. Und da war Gottes Gegenwart noch einmal, das konnte man sich nicht vorstellen, was, Gottes Gegenwart ohne Lautsprecher. Und wenn das nicht ganz laut ist, das nicht ganz gesalbt und keine Ahnung was, hey, hör auf damit. Da kam Gottes Gegenwart gewaltig und das waren die einzigen Partys, wo ich meinen Vater und anderen Pastoren sich in der Hand hielten und drehten in Kreisen und tanzten und hüpften wie verrückt. Und ich als Kind habe das nicht verstanden und habe Mama gefragt, Mama, wieso tanzt der Papa? Tanzen ist noch Sünde. Die Antwort kam immer, die sind betrunken im Geist. Oh, Halleluja. Herr, schick uns mehr davon. Das war ehrlich, das war die Antwort, das ist kein Scherz. Betrunken im Geist. Ich dachte, wow. Betrunken im Geist, einfach vor lauter Gegenwart Gottes, du kannst das nicht mehr aushalten, du flippst aus, du bist erfüllt, du bist motiviert, du bist bewegt, du jubelst Gott, du feierst Gott, du betest ihm an, da laufen Tränen, da laufen keine Tränen, Rotz und Wasser und alles, was du willst oder auch nicht, aber Gott ist in der Mitte. Freunde, das war echt mega. Das war richtig cool zu sehen. Mein Vater tanzend. Huf, meine Güte. Da war für mich, wie ich sehe, gerade ein Wunder. So, Gott will dich außerhalb diesen Ort nehmen. Gott will dich nach außen nehmen, egal wo du steckst. Warum? Weil außerhalb dieses gewöhnlichen Horizont passieren außergewöhnliche Dinge. Außerhalb deinem gewöhnlichen Horizont passieren außergewöhnliche Dinge. Und wenn du in deinem Horizont stecken bleibst, bleibst du an das und erlebst du nur das, was du bisher erlebt hast. Keine Erneuerung, keine neue Kraft, keine Heilung, kein Wunder, gar nichts, null, gar nichts. Du musst aus deinem gewöhnlichen Horizont kommen, damit du was Neues erlebst. Und dann passiert Folgendes. Lass uns diese Geschichte noch einmal schauen. Pass auf. Jesus nimmt einen tiefen Atem. Einen Atemzug und spuckt den Blinden voll ins Gesicht. Jesus, Jesus, Jesus. Hat jemand Augenprobleme? Die sind schon geheilt, lass mich mal raten. Jesus nimmt diesen Blinden außerhalb vom Dorf. Du gehst mit einem Blinder spazieren, der gar nicht spazieren will. Er will nur sehen. Und wahrscheinlich kennt er dieses Geräusch vom Markt, wo er immer gebettelt hat, wo die Menschen so immer wieder vor lauter auf dem Staubsammel den Mund und die Nase voll mit Staub waren und irgendwie man kann sich so. Der spuckt ihm voll im Gesicht, voll in den Augen. Stell dir vor, was ist das für eine Geschichte? Ich finde Jesus echt interessant, oder? Ist er nicht cool? Also, ich meine, Leute, wir haben immer in unserer Klasse gesagt, wir wollen wie Jesus sein. Bitte schön. Geh auf die Straße und such den Blinden aus und fing an. Heilung. Der nimmt ihn aus dem Gewöhnlichen und tut mit ihm Außergewöhnlichen. Das Problem ist, dieses Wundermittel, Spucke made in Nazareth, hat nicht funktioniert. Ja, diese heilige Spucke von dem Heiligen, in ihm war keine Dunkelheit, so sagt die Bibel, also seine Spucke muss auch heilig sein, oder? Wenn die heilen, dann muss irgendwo Kraft sein, keine Ahnung. Also mit dem Spucken habe ich noch nie probiert, ich experimentiere immer mit meinem Schatten auf Rollstuhlfahrer in die Stadtmitte, bis das irgendwann mal geklappt hat, werde ich weiterhin versuchen und dafür glauben, dass das irgendwann mal passiert. So, diese Wundermittel hat nicht richtig funktioniert. Der Mann konnte nicht gleich alles sehen. Wir haben gelesen, hey, Jesus spuckt ihn voll im Gesicht an und sagt, kannst du was sehen? Was sagt der Mann? Ich sehe Menschen wie Bäume, die sich bewegen. Woher wusste er, wie Bäume aussehen? Keine Ahnung. Aber wie Bäume, die sich bewegen. Der Blinde gab eine ganz, ganz ehrliche Antwort, dass er nicht klar sehen kann. Und hier möchte ich jetzt kurz zu uns reden. Ich möchte dir sagen, Gott will, dass du ehrlich bist. Du kannst nur Gott erleben, wenn du ehrlich mit ihm und mit dir selber bist. Und wir haben in unserer christlichen Subkultur uns geprägt und gewöhnt. Und ich sage dir, so bin ich auch aufgewachsen, nicht anderes. Wenn wir in die Kirche kommen, die Kirche ist die heile Welt. Geht's dir gut? Ja, ja, mir geht's super. Hey, und mit Smiley vom Ohr zum Ohr auf dem Gesicht. So, dass du ein Glaschen, ein ganzen Gans mit ein Biss essen kannst. Alles tiptop mit Jesus. Alles gut, alles gut. Und dir geht so dreckig wie noch nie zuvor. Aber Jesus will das nicht. Jesus will, dass wir ehrlich sind. Und Jesus will, dass wir ihm sagen, wie es uns geht. Warum? Weil ich glaube, dass wenn wir mit Jesus ehrlich sind und sagen, Herr, ja, es war, meine Knie haben wir ja gebetet, aber Herr, ja, dein Wille geschehe. Und nein, mir geht's noch schlecht. Stell dir vor, du kriegst von einem, wie heißt das, Hummel, einen Stich auf die Nase und deine Nase sieht wie eine Clown-Nase aus. Und du bist so gläubig und du weißt, der Herr hat es für dich vollbracht. Du gehst zum Doktor und der Doktor sagt, hey, was ist denn los? Nix. Ja, was hast du dann? Nix, ich bin geheilt. Ja, warum bist denn du hier? Nein, du hast einen Stich in der Nase und du siehst wie ein Clown aus. Gott liebt dich trotzdem, keine Frage. Aber du hast diesen Stich. Sei ehrlich. Warum? Wenn wir ehrlich sind, handelt Gott mit uns. Ich habe versucht, dieses Wort so zu schreiben. Wenn es uns schlecht geht, müssen wir nicht versuchen zu faken. Also Fake News, falsche Nachrichten zu geben. Ich habe versucht, Faken so anderes zu schreiben. Ich habe gedacht, meine deutschen Freunde, die englische Sprache nicht mächtig sind, konnten das falsch lesen und sündigen. Und das wollte ich natürlich nicht verantworten. Ich habe nur einfach gemeint, fake's nicht. Mach keine Fake News. Okay? Sie ist nicht wie Trump. Fake News ist Sache von Trump. Du bist nicht Trump. Okay? Du bist nicht Trump. So, um Gottes heilende Kraft zu empfangen, sollen wir und wollen wir um Gottes Wille ehrlich sein. Und das sehen wir, der Mann gibt klare Antwort und Jesus handelt weiter mit ihm. Nein, ich kann noch nicht sehen. Nein, ich sehe nicht klar. Und Jesus handelt mit ihm. Noch einmal. Jesus legt die Hand noch an. Deswegen habe ich gesagt, der Wunder hat nicht gleich funktioniert. Aber Jesus gibt nicht auf, legt die Hände nochmal auf ihn. Mit Spucke hat nicht ganz geklappt, halbwegs geklappt. Und dann mit Handauflegung wurde alles klar. Weil er ehrlich war, hat Jesus mit ihm gehandelt. Stell dir vor, er sagt, ja, ich sehe eigentlich noch etwas verschwommen, aber vielen, vielen Dank, dass du für mich gebetet hast. Wir sehen uns nächste Woche. Ich denke, dass er verschwommen gesehen hatte sein Leben lang, wenn das so gelaufen wäre. Aber er war ehrlich. Er hat die Wahrheit gesagt und Gott hat mit ihm weiterhin gehandelt. So, wir brauchen nicht, wenn wir krank sind, wenn wir schwach sind, einfach sagen, Freunde, mir geht's scheiße, betet für mich. Wo ist das Problem? Eigentlich nirgends. Und deswegen, die Bibel sagt in Johannes 8, 32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit ist Jesus. Wir erkennen Jesus und Jesus macht uns frei. Jesus ist wahrhaftig und wir wollen auch wahrhaftig sein. Jesus hat das drauf und wir wollen das genauso haben. Jesus will Menschen heilen und Jesus kann Menschen heilen. Wir wollen wahrhaftig mit ihm sein und sagen, Herr, du machst das bei mir. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Ist Heilung überhaupt Gottes Willen heute noch? Gott, wir behaupten, wir reden immer von Gott möchte heilen. Ist das Gottes Wille zu heilen? Können wir uns einigen, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in aller Ewigkeit und er verändert sich nicht? Amen. Danke dafür, dass ihr alles so freiwillig zustimmt. Schauen wir mal in Timotheus. Alles, was schwarz ist, ist das Originalvers. Was im Rot ist, ist da drin interpretiert. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott wünscht sich, er beabsichtigt, dass alle Menschen gerettet und mit gerettet meint, freigesetzt, ganz gemacht, wiederhergestellt und geheilt werden. Gott will, dass Menschen gerettet und geheilt werden. Gott will, dass Menschen freigesetzt werden, sonst können wir nicht in seiner Ebenbild verwandelt werden, oder? Gott will, dass wir ihm widerspiegeln. Und deswegen, Freunde, Gott ist nicht der Verursacher von Krankheit, er ist der Verursacher von Heilung. Gott verursacht keine Krankheit, sondern Heilung. Und ich möchte mit euch die Ministry Time starten. Und ich möchte euch 9 Thesen zeigen, die viele Menschen, auch sogar Christen, glauben. was aber Jesus nie über Heilung gesagt hat. Und davon sind wir überzeugt. Es gibt sogar Gemeinden, die das predigen. Es gibt Gemeinden, die davon überzeugt sind, wir nicht. Und du sollst dich von diesen folgenden 9 Lügen am besten sofort heute trennen, damit Gottes Kraft auch in dir hineinfließt. Wie oft haben wir gehört, diese Krankheit ist dein Drohne im Fleisch oder ein Dorn im Fleisch, du musst sie tragen. Warum? Es gibt keinen biblischen Grund dafür. Leg das ab. Gott gibt keine Dorne im Fleisch, die du tragen sollst. Oder diese Krankheit ist dir gegeben, damit du demutiger wirst und Gott mehr vertraust. So eine Lüge. Glaub das nicht. Demut ist nicht Gottes Erziehung zu uns. Demut in Gottes Gegenwart ist allein unsere Entscheidung. Ja, das meine ich so, wie ich das sage. Ich kann entscheiden, ob ich demütig in Gottes Gegenwart hineingehe oder ob ich hochmutig im Leben laufe. Gott demütigt uns nicht mit Krankheiten. Und Krankheiten ist keine Lehrmethode Gottes für unser Leben, okay? Dieser Krebs ist ein Geschenk Gottes, um dir etwas beizubringen. Die Bibel sagt allein, dass der Heilige Geist der Lehrer der Gemeinde ist und keine Krankheit. Als Jesus seine Jünger gesandt hat, er hat gesagt, ich gebe euch den Parakletos, den Beistand, den Tröster, den Heiligen Geist. Und ich bringe euch ein paar Krankheiten so, du wirst lahm, du wirst Diabetiker, du wirst Herzkranke und du wirst Blutdruckkranke und keine Ahnung was, damit ihr meine Kraft präsentiert. So ein Quatsch, bitte lehn diesen Scheiß ab, den brauchst du nicht zu glauben. Gott erhält großen Ruhm durch dich, wenn du ihn in deiner Krankheit anbetest. Sollte eine Krankheit dich treffen, du kannst nichts Besseres tun, als zu beten und Gott zu ehren. Das ist keine Streit drüber. Aber Gott macht dich nicht krank, damit du ihm anbetest und ihm ehrst. Das ist gemeint. Es gibt nichts Besseres, als wenn du in deiner Krise Lob und Ehre und Gott zu Gott hochsteigen lässt, weil dann kommt die Himmel runter. Aber Gott gibt dir keine Krankheit, damit er dich in den Lobpreis hineinzieht. Er hat viel, viel, viel effektivere Methoden dafür. Er zeigt dir nicht, wie blöd er ist, damit du ihm liebst. Er zeigt es, wie gut er ist, damit du ihm liebst. Schmecket und sehet, wie gut der Herr ist. Heißt das nicht, wie krankmachend er ist. Kommt das an? Dankeschön, super, ich freue mich. Es ist jetzt einfach nicht Gottes Zeit dafür, dich zu heilen. Das habe ich nie gelesen in der Bibel, dass Jesus das gesagt hat. Wir als für Heilung Betende suchen wir immer so unsere Ausreden, damit das Jahr zu Ende kommt, wenn gerade nichts passiert. Wenn ich ehrlich mit uns bin. Warum manche Leute geheilt, warum manche Leute nicht geheilt werden gleich, das weiß ich auch nicht. Frage mich bitte nicht, wieso. Es gibt viele Gründe, aber ich habe jetzt keine Zeit, in das hinein tiefer zu gehen. Will ich auch nicht. Aber Thema Zeit war nie für Jesus eine Sache. Die Bibel sagt, und er, dass es Abend war, die brachten ihm Kranken und Gequälten und er legte Hand auf sie und heilte sie alle. Am Tag von Bethesda, der Mann liegt dort jahrelang, der Jesus kommt und sagt, hey, nächstes Jahr, wenn der Engel kommt und das Wasser rührt, gebe ich dir Kraft, dass du als er. Nein, er heilte ihm sofort. Die 10 Aussätzige kommen, die wurden sofort. Alle, die zu Jesus kamen, die er anberührt hat, hat er nie gesagt, du wirst in nächste Woche wird's dir besser gehen. So, deswegen, dieser Zeitfaktor ist keine biblische Grund, warum Gott nicht heilt. Gott ist souverän und hat ein gutes Ziel mit dieser Krankheit. Wiederum, Gott führt und leitet uns nicht durch Bösen. Das ist auch eine Lüge über Heilung. Die brauchst du bitteschön nicht zu glauben. Gott ist souverän, das ist keine Frage dran. Und seine Ziele führt er nicht, indem er uns mit Bösem versucht. Das ist Quatsch. Das ist echt Quatsch. Da brauchst du echt nicht zu glauben. Das glaube ich an meine eigene Leib und Familie auch nicht. Es ist nicht Gottes Wille, dich zu heilen. Wir haben doch gelesen, er will, dass alle Menschen gerettet und geheilt werden. Und dass ihm erkennen als die Wahrheit und die Wahrheit macht frei. Geist, Leib und Seele. Das ist auch eine Lüge, die brauchen wir nicht zu glauben. Du hast einfach nicht genug Glauben, deine Heilung zu empfangen. Das ist eine Verdammnisglaube, die braucht kein Mensch zu inhalieren. Das ist totaler Verdammnis. Als ob Glaube dein Werk wäre. Weißt du, Jesus hat für dich und mich gebetet, hat für unsere Glauben gebetet. Glauben ist ein Gabe des Geistes Gottes in uns. Glaube ist nicht das, was wir produzieren können. Glaube wächst in uns, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben. Er lässt das in uns geschehen. Glaube kann ich dir nicht beibringen. Glaube musst du gerne haben wollen. Ich kann dir gerne von meinen Erfahrungen erzählen, aber Glauben, wie man glaubt, wie man genug glaubt. Hey, pass auf, die Bibel sagt, wenn ein Glauben hat, so groß wie ein Senfkorn, kann schon mal Berge versetzen. Und jetzt mal ganz, ganz ehrlich, wer möchte denn überhaupt Berge versetzen? Lass der Kuhberg, wo er ist, lass der Eselsberg, wo er ist, und lass Safransberg, wo er ist, die sollen um Gottes Willen dort bleiben. Sonst komme ich durcheinander. Wer möchte einen Berg bewegen? Keiner. Also ein Glauben von Senfkorngröße brauchst du schon mal gar nichts. Gar nichts. Noch viel kleinere Glauben kann Wunder bewirken. Wie sieht es damit aus? Noch kleinere Glauben als der Senfkorn kann schon mal Wunder bewirken. Für Berge, um Berge umzusetzen, ich bitte euch, ich flehe euch, lasst die Berge, wo sie sind. Sonst lande ich in der Kinderklinik, wo ich in dem, keine Ahnung was, in Klinik landen muss, wenn ich mal muss. Wenn du dein Leben in Ordnung gebracht hast und die Sünden lässt, dann wird Gott dich heilen. Weißt du, wir lesen oft in der Bibel, dass Jesus erst die Schuld vergeben hat und dann geheilt hat. Aber das ist nicht, weil die Menschen Sünder waren. Das ist, um zu beweisen, dass er Macht hat, Schuld zu vergeben, weil die Juden wussten damals, dass nur Gott Schuld vergeben kann. Und weil die Juden verbanden chronische Krankheit mit Sünden. Er hat gesündigt, deswegen ist er so krank. Freunde, für Sünde gibt es keine Krankheit, für Sünde gibt es das Blut Jesu. Für Sünden gibt es das Blut Jesu, der reinigt, der vergibt sein Leib, seinen Namen, die rettet. Und wenn du gesündigt hast, sagt die Bibel, dass der Heilige Geist dich zu Buße zurückführt und nicht dich mit Krankheiten belastet. Okay? So bitte leg das einfach ab.